Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wie lässt sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine stoppen? Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob Deutschland, ob Europa den Import von russischem Öl und Gas stoppen soll, stoppen kann. Dadurch würde ein großer Geldhahn in Russland zugedreht, der diesen Krieg indirekt mitfinanziert. Die EU hat sich bisher nur auf ein Kohleembargo geeinigt, heißt, wir importieren weiter Öl und Gas aus Russland. Und es gibt Ökonomen wie den Bonner Professor Moritz Schularik, die sagen, das kann nicht sein, das muss sich jetzt ändern.
Wenn wir das jetzt verzögern, wenn wir warten bis zum Herbst und dann immer noch nichts gemacht haben, dann hat Putin alle Karten in der Hand. Wir werden wirklich wieder erpressbar und dann können wir wirklich nichts mehr machen.
Das ganze Gespräch hört ihr gleich hier. Und wir schauen in den Garten, genauer gesagt auf urbane Gärten und welchen Wert die eigentlich haben. Das haben Forschende nämlich berechnet.
Für Berlin, da haben sie errechnet, dass in den Gärten jährlich 7600 Tonnen Gemüse, Kartoffeln und Kräuter geerntet werden. Das ist alles zusammen etwa 10 Millionen Euro wert. Und 50.000 Leute können damit im Jahr versorgt werden.
Auch das Thema gleich hier. Und dann gibt es auch noch die Eistrends 2022. Was uns dieses Jahr in den Eisdielen unseres Vertrauens erwartet, erfahrt ihr hier. Am Dienstag, dem 12. April. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland, die EU, haben seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine weitreichende Wirtschaftssanktionen verhängt. Aber zu dem, was die russische Wirtschaft am meisten treffen würde, ein Embargo von Öl und Gas, dazu kann man sich bisher nicht durchringen. Zu krass ist die Abhängigkeit von den beiden Energieträgern, zu krass wären die Folgen. So lautet die Haltung der Bundesregierung jedenfalls bisher. Und da kommt einem immer wieder dieser Satz von Wirtschaftsminister Robert Habeck von Mitte März in den Kopf.
Wenn man jetzt sofort den Schalter umlegt, wird es in Deutschland zu Lieferengpässen, ja zu Lieferabbrüchen kommen, zu Massenarbeitslosigkeit, zu Armut.
Aber wäre das wirklich so und gäbe es nicht noch irgendwie was dazwischen? Das wollte ich von Moritz Schularik wissen. Er ist Professor für Makroökonomie an der Uni Bonn und Mitautor eines Papiers über die wirtschaftlichen Folgen eines Energieembargos für Deutschland. Herr Schularik, wie hart treffen die Sanktionen, die es bisher gibt, denn Russland? Also Sanktionen gegen Oligarchen oder ein Kohleembargo zum Beispiel?
Die treffen schon. Das Kohleembargo, das wir jetzt letzte Woche noch verabschiedet haben, das ist wahrscheinlich eher, sagen wir mal, ein symbolischer Akt gewesen. Das sind keine großen Beträge. Die finanziellen Sanktionen am Anfang des Krieges haben schon geschadet. Vor allem der Ausschluss des Großteils des russischen Finanzsystems von dem Zahlungssystem SWIFT und das Einfrieren der Reserven der russischen Zentralbank, sodass die mit ihrem Kriegsschatz nichts mehr anfangen konnten. Man muss aber dennoch sagen, dass weiterhin wir mehr Geld nach Russland überweisen, um diesen Krieg indirekt zu finanzieren, als wir in die Ukraine überweisen, um denen zu helfen. Und das liegt vor allem daran, dass wir den Energiesektor aus dem Sanktionsregime ausgeschlossen haben.
Viele sagen ja, auch Sie tun das, wir brauchen sofort auch ein Öl- und Gasembargo. Warum sagen Sie denn, wäre das wirklich wichtig, dass das jetzt schnell passiert? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wenn wir jetzt ein komplettes Embargo beschließen, dann legen wir sozusagen das letzte Druckmittel aus der Hand, was wir gegen Putin haben. Und dann können wir eigentlich nichts mehr machen im weiteren Kriegsverlauf.
Das Argument kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Welche Bilder müssen Sie denn noch sehen, um zu sagen, wir werfen jetzt sozusagen ökonomisch in die Schale, was wir haben, ohne jetzt sozusagen militärische Mittel noch einzubeziehen? Das große Argument, warum man das jetzt schnell machen muss, ist ein ganz einfaches. Der Sommer steht vor der Tür. Im Sommer brauchen wir das russische Gas nicht. Wir kommen mit dem Gas aus Norwegen und auch mit den neuen Flüssiggasmöglichkeiten da über die Runden. Und dann müssen wir diesen Sommer jetzt nutzen, insbesondere in der Industrie, um diese notwendigen Anpassungen zu machen. Wenn wir das jetzt verzögern, wenn wir warten bis zum Herbst und dann immer noch nichts gemacht haben, dann hat Putin alle Karten in der Hand. Wir werden wirklich wieder erpressbar und dann können wir wirklich nichts mehr machen. Also es kommt darauf an, jetzt schnell diese Anpassung vorzunehmen.
Die wirtschaftlichen Folgen so eines kompletten Embargos, darum streiten sich Ökonomen ja gerade sehr. Es gibt da auch wirklich sehr unterschiedliche Berechnungen zu. Sie sagen, ja, natürlich würde das die deutsche Wirtschaft treffen, aber wir würden das schon irgendwie schaffen. Wenn wir jetzt aber mal von so einem Komplett-Embargo weggehen würden und uns fragen, gäbe es nicht auch irgendwie einen Mittelweg an Sanktionen, der vielleicht was bringen würde?
Genau. Ich denke, der Schritt, dem auch alle zustimmen, die sich mit dieser, oder viele zustimmen, die sich mit dieser Frage immer ökonomisch beschäftigt haben, ist das Ölembargo. Da gibt es auch für die deutsche Wirtschaft keine materiellen Schäden. Das könnten wir sofort machen, ohne da größere Probleme zu haben. Ich würde vielleicht einen Satz noch sagen zu diesen unterschiedlichen Zahlen, die kursieren. Aus wissenschaftlicher Sicht sind eigentlich alle Studien in dem Bereich, den wir jetzt hier auch besprechen, ein Wirtschaftseinbruch irgendwo zwischen 1-3%. Wir kriegen morgen eine Gemeinschaftsdiagnose auch der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Mal schauen, was die sagen. Aber grundsätzlich sind die Extremszenarien keine Szenarien, die aus der Wissenschaft kommen, sondern das sind Meinungen, die von interessenfinanzierten Forschungsinstituten kommen, von Thinktanks, die von Arbeitgebern oder teilweise auch von den Gewerkschaften finanziert werden. Sagen wir mal, neutrale wissenschaftliche Perspektiven sind da in einem Bereich, der unterhalb der Kosten landet, die wir etwa während der Pandemie hatten.
Wobei man da natürlich auch jetzt sagen muss, dass einfach so viele Faktoren dabei sind, auch gerade bei diesem Krieg in der Ukraine, die man ja gar nicht richtig absehen kann aktuell, ne? Also auch bei einer wissenschaftlichen Betrachtung ist es ja extrem schwierig zu prognostizieren, wie es am Ende wirklich sich entwickelt.
Absolut, aber die Frage ist, wie hoch man diese Latte hängen will. Wenn Herr Habeck von Massenarmut in Deutschland spricht, dann hat er ja auch irgendein Modell und irgendeinen Referenzrahmen im Kopf. Und ich denke, wissenschaftlich kann man sagen, dass sich diese Horrorszenarien nicht halten lassen. Und nichts zu tun, kommt uns am Ende unter Umständen viel teurer zu stehen. Denn wenn wir weiterhin sozusagen mit diesem gefährlichen Russland als nicht direkter, aber indirekter Nachbar in Europa umgehen müssen, wenn Russland auch noch diesen Krieg zum Beispiel nichts gewinnt oder den Konflikt einfrieren kann in der Ukraine, werden wir auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, erhebliche Kosten haben. Also alles, was jetzt diesen Krieg schnell beendet mit einem ukrainischen, ich sag mal, mit einem ukrainischen Sieg, ist für die deutsche Volkswirtschaft das Billigste. Und ich weiß auch nicht, wie man sich in Berlin vorstellt, dass man in Zukunft mit Putin sich wieder arrangieren kann. Also auch alles, was dieses Regime in Moskau unterläuft und da kurzfristig vielleicht auch zu Veränderungen führt, hat auch für uns massive ökonomische Vorteile. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Also nichts zu tun ist nicht kostenlos.
Über die Auswirkungen verschiedener Energiesanktionen gegen Russland habe ich gesprochen mit dem Bonner Professor für Makroökonomie Moritz Schularik. Er sagt, Deutschland sollte sofort raus aus russischem Gas und Öl.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Wochenende ist Ostern. Christinnen und Christen auf der ganzen Welt erinnern an den Tod und die Auferstehung Jesu. Aber auf deutschen Kirchenbänken machen das eher immer weniger Menschen. Passend zum Osterfest hat die kirchenkritische Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland neue Zahlen veröffentlicht, die sich mit anderen Daten decken. Nämlich, dass erstmals weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung noch Kirchenmitglied ist. Da könnte man jetzt sagen, ja, was geht mich das an? Ich war noch nie Mitglied oder bin's nicht mehr, hab mit Kirche gar nichts zu tun. Aber das stimmt nicht. Wer in Deutschland lebt, kommt um die Institution Kirche fast nicht herum. Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft erklärt uns das mal genauer. Christiane, wo treffe ich denn im Alltag auf Kirche?
Ich nehme mal an, du meinst nicht die Gebäude, die ja nach wie vor unübersehbar in Städten und im Dorfbild sind, sondern du meinst wahrscheinlich die Wirkung der Kirche oder die Institution Kirche.
Ja.
Und da dürfte eigentlich eine der häufigsten Begegnungsmöglichkeiten gar nicht unter dem Namen Kirche auftauchen, sondern eher unter dem Namen Caritas und Diakonie. Die Kirchen sind ja große soziale Player, in Kindertage, mit Kindertagesstätten, Pflegeheimen, Kleiderstuben, jetzt auch wieder viel in der Geflüchtetenhilfe. Und die Caritas ist eben sozusagen die katholische soziale Arbeit, der katholische Sozialträger und die Diakonie evangelisch. Und das sind natürlich beides große soziale Player und auch große Arbeitgeber.
Finanziere ich die Kirchen denn auch mit, wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin oder auch vielleicht noch nie Mitglied war?
Ja, auf verschiedene Weise. Die Kirchen bekommen jährlich zusammen ungefähr, also mehr als eine halbe Milliarde Euro sogenannte Staatsleistungen. Also beide Kirchen bekommen das jährlich. Das sind Entschädigungen für die Enteignungen aus der napoleonischen Zeit. Also die werden schon ein bisschen länger bezahlt. Ja. Und diese Entschädigungen werden aus Steuermitteln finanziert. Nicht aus Kirchensteuern, sondern aus den Steuern, die jeder Steuerzahler, jede Steuerzahlerin eben aufbringen muss. Und daraus werden übrigens auch die Gehälter der Bischöfe bestritten. Also das ist das eine. Und das andere ist, sind dann die sozialen Einrichtungen, die ich vorhin genannt habe, von Caritas und Diakonie. Die werden auch nicht oder nur zu einem ganz geringen Anteil aus Kirchensteuermitteln finanziert, sondern die werden staatlich refinanziert. Denn die Kirchen tun ja diese Arbeit im Auftrag des Staates. Und dafür bekommen sie eben auch Geld.
Wenn die Institution Kirche immer weniger wichtig wird, weil immer mehr Menschen die Kirche verlassen. Wird sich an diesen Strukturen was ändern, wenn Kirchen auch nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren?
Also kurzfristig glaube ich nicht, dass sich an diesem Kirchenstaatsverhältnis etwas ändert. Denn das ist in Deutschland traditionell kooperativ. Der Staat ist in gewisser Weise auf die Kirchen angewiesen, zum Beispiel eben als wichtiger Träger in der sozialen Arbeit, auch in der Bildung. Und dieses kooperative Verhältnis, das steht ja auch im Grundgesetz. Nun kann man aber auch das Grundgesetz mit 2/3 Mehrheit ändern. Also mit einer politischen Mehrheit kann man vieles ändern. Aber ich kann bisher noch nicht erkennen, dass der politische Wille dazu wirklich da wäre, auch nicht bei der neuen Bundesregierung. Was sich allerdings verändert, und das ja auch schon länger, das ist der gesellschaftspolitische Einfluss vor allem der katholischen Kirchen. Das sieht man ja jetzt gerade bei Paragraphen 219a, also bisher noch gültig, dass es ein Informations- und Werbeverbot für Abtreibungen gibt. Da sind die Kirchen ja gegen die Abschaffung. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass das abgeschafft wird. Man sieht es beim Thema Sterbehilfe. Man hat es auch schon beim Thema Ehe für alle gesehen. Also dieser moralische, politische Einfluss, der lässt auf jeden Fall nach.
In Deutschland sind inzwischen mehr Menschen nicht in der Kirche als in der Kirche. Warum die Kirche aber auch für Nichtmitglieder trotzdem im Alltag eine Rolle spielt, hat uns meine Kollegin Christiane Florin erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2 Paprikas, eine Packung Äpfel und eine Packung Heidelbeeren. Da kommen wir im Supermarkt aktuell so ungefähr auf 7 bis 8 Euro. Wenn wir unser Gemüse, unser Obst selber anbauen, könnten wir also Geld sparen. Aber das ist ja nicht alles. Also so ein Garten ist ja auch schön zum Erholen. Man kann da Menschen treffen, wenn es ein Gemeinschaftsgarten ist und so weiter. Und auch diesen Wert, diesen gesellschaftlichen Wert, den kann man berechnen. Das hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in einer neuen Studie gemacht. Und das sagt, ein Garten in der Stadt, wie zum Beispiel der Gemeinschaftsgarten Himmelbeet in Berlin-Wedding, der ist 1700 Quadratmeter groß, der hat einen gesellschaftlichen Nutzen von 1,5 Millionen Euro jährlich. Ega Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, du hast dir die Berechnung genauer angeschaut. Wie kommen die Forschenden denn auf 1,5 Millionen Euro von so einem urbanen Garten in Wedding?
Die haben Leute gefragt, wie viel sie im Jahr zahlen würden für einen neuen Garten oder Park in ihrem Viertel. Das war also so eine Art Gedankenspiel, nennt sich Choice-Experiment. Und Teil einer repräsentativen Umfrage, die im September und Oktober 2020 unter etwa 2300 Personen aus Berlin und auch aus Stuttgart gemacht wurde. Und mit Hilfe von statistischen Modellen sind sie dann eben auf konkrete Zahlen gekommen. Zum Beispiel würden die Befragten für einen kleinen Park in der direkten Nachbarschaft mit, so heißt das hier, minimaler Ausstattung und Pflege, durchschnittlich 21 Euro im Jahr investieren. Für Kleingärten 30 Euro und Gemeinschaftsgärten 41 bis 48 Euro, also schon mehr. Und die Werte aller AnwohnerInnen wurden dann zusammengerechnet, um eben rauszubekommen, was ein konkreter Park, den es da auch schon gibt, dann wert wäre. So kommt man dann eben auch auf diese Millionenbeträge.
Aber jetzt wohnen in Berlin, Stuttgart, wo auch immer, ganz unterschiedliche Menschen, also Familien, Studierende, SeniorInnen. Und die haben ja auch nicht alle das gleiche Budget. Wird das irgendwie mit einberechnet?
Ja. Das ist Teil der Berechnung. Also wie alt sind die Leute im Schnitt, wie groß die Haushalte, wie hoch ist die Bevölkerungsdichte und welche Grünflächen gibt es in dem Viertel schon? Der Wert eines Parks oder Gartens, der kann ja zum Beispiel auch viel höher ausfallen, wenn der so mitten in der Innenstadt liegt, wo sonst nur Häuser sind am Stadtrand. Da gibt es dann vielleicht mehr Grünanlagen, da sind die Menschen eventuell einfach nicht bereit, jährlich noch extra Geld zu zahlen für einen weiteren Garten oder Park.
Die Forschenden haben ja auch berechnet, wie viele Menschen mit Obst und Gemüse versorgt werden können durch Urban Gardening. Ja. Was ist dabei rausgekommen?
Für Berlin, da haben sie errechnet, dass in den Gärten jährlich 7600 Tonnen Gemüse, Kartoffeln und Kräuter geerntet werden. Das ist alles zusammen etwa 10 Millionen Euro wert. Und 50.000 Leute können damit im Jahr versorgt werden. Und sie haben sich ja auch noch Stuttgart angeschaut. Da sind es 30.000 Leute, die im Jahr damit versorgt werden können, mit dem, was da angebaut wird. Noch dazu kommt dann zum gesamten Wert eines Parks oder eines Gartens, dass der ja eben auch dafür sorgt, dass zum Beispiel Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden. Und da sind dann ja wenig oder keine versiegelten Flächen. Das ist eben gut, damit das Wasser abläuft, entlastet die Kanalisation. Und all das wird auch in diesen konkreten Geldwert am Ende eingerechnet.
Und was entstehen dann da für Summen? Also du hast schon gesagt, 1,5 Millionen, der Garten Himmelbeet in Wedding. Mhm. Ist das viel? Ist das wenig? Es klingt erstmal viel.
Ja, für Berlin ist das aber sogar so eher im Mittelfeld. Ein anderes Beispiel ist der Park am Gleisdreieck. Der ist 4,2 Millionen Euro im Jahr wert. Da gibt es so Grünflächen, aber auch eben zum Beispiel einen Skatepark, Sportgeräte, ein Beachvolleyballfeld. Dann ein anderes Beispiel aus Stuttgart, der Gemeinschaftsgarten Stadtacker Wagenhallen. Der kommt auf 320.000 Euro pro Jahr. Der ist aber natürlich auch kleiner. Das ist so ein, einfach so ein Gemeinschaftsgarten, wo eben Nahrungsmittel angebaut werden.
Jetzt kann man denken, gut, die Forschenden machen vielleicht gerne Mathe, rechnen sowas gerne in ihrer Freizeit aus. Also warum machen die das? Warum denkt man da in so ökonomischen Kategorien?
Die wollen damit eine Empfehlung an die Politik abgeben. Gärten und Parks, sie seien wichtig für die Nachbarschaft. Man könne dort lernen, Leute treffen, es gäbe viele Pflanzen- und Tierarten. Städte sollten also urbane Gärten unterstützen, sagen sie. Projektleiter Jesko Hirschfeld sagt auch, gerade Gemeinschafts- und Kleingärten, die gerieten in Stadtplanungsprozessen oft unter Druck. Er nennt da eben dieses Beispiel aus Wedding, den Garten Himmelbeet. Der musste Platz machen für ein soziales Sportprojekt. Und es war lange eben nicht klar, ob der eben an einem anderen Ort weiter bestehen kann. Es gibt jetzt einen neuen Ort, aber die MacherInnen, die ärgern sich eben, dass der Garten mit einem anderen Projekt konkurrieren musste um eine Fläche. Die Forschenden, die möchten durch diese harten Zahlen, durch das Umrechnen eines Gartens in Geld eben zeigen, wie hoch der Wert solcher Flächen für AnwohnerInnen ist.
Ein Gemüsegarten oder ein Gemeinschaftsgarten hat nicht nur einen materiellen, sondern auch einen gesellschaftlichen Nutzen, den man beziffern kann. Berechnungen dazu hat euch Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wonderful sind die Spritpreise an der Tanke immer noch nicht. Um die 2 Euro kostet ein Liter Benzin aktuell immer noch. Diesel ist zwar wieder ein bisschen günstiger, aber tanken bleibt weiterhin kein Spaß fürs Portemonnaie. Die Bundesregierung hatte ja beschlossen, den Sprit günstiger zu machen. Wann das jetzt konkret passiert und warum die Preise immer noch so teuer sind, darüber sprechen wir jetzt mit Jan Bungertz aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Jan, das Bundeskartellamt, das hat sich ja jetzt auch eingeschaltet. Was schauen die sich denn gerade an?
Ja, also das Kartellamt wundert sich gerade auch etwas über die Entwicklung der Spritpreise, denn hast es gesagt, an der Tankstelle ist es zwar ziemlich schnell und ordentlich teurer geworden nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der März war dann sogar der bisher teuerste Monat bei Diesel und Benzin. Es lag auch daran, dass die Weltmarktpreise für Rohöl stark gestiegen waren. Bloß als die Ölpreise dann wieder sanken, das schien das erst nicht an den Tankstellen anzukommen. Die Preise blieben lange bei über 2 Euro pro Liter.
Und wo setzt das Kartellamt bei seiner Prüfung jetzt an?
Bei den Raffinerien, also da, wo aus Rohöl Benzin oder Diesel gemacht wird. Es gibt ja immer mal wieder den Vorwurf, dass die wenigen großen Mineralölkonzerne sich bei den Preisen absprechen würden. Dafür hat das Bundeskartellamt aber nie wirklich Anzeichen gesehen. Jetzt hat die Behörde aber eine sogenannte Sektoruntersuchung bei den Raffinerien gestartet. Kartellamtschef Andreas Mund erklärt, was das bringen soll.
Wir wollen wissen, warum das so ist. Warum laufen im Moment die Rohölpreise, die Raffineriepreise und die Tankstellenpreise so auseinander? Und wir wollen wissen, was sind die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen? Welche Kostenstrukturen haben eigentlich diese Raffinerien?
Ja, dem Bundeskartellamt geht es da erstmal um Transparenz, also dass öffentlich wird, wie die Preise bei den Raffinerien entstehen.
Aber Transparenz dürfte ja erstmal nicht so richtig Einfluss auf die Preise haben, oder?
Ja, kurzfristig nicht, aber je nachdem, was bei der Sektoruntersuchung rauskommt, könnte das Kartellamt auch Maßnahmen verhängen oder Empfehlungen an die Politik abgeben, um dann auch bei den derzeit hohen Preisen wenigstens nicht noch mehr zu zahlen, empfiehlt der Behördenchef, wie gehabt, die Spritpreis-Apps zu nutzen, die ja mit Daten vom Kartellamt versorgt werden. Damit lassen sich Tankstellen und Preise je nach Uhrzeit vergleichen. Und da sieht man zumindest, wann man nicht tanken sollte, zum Beispiel morgens im Berufsverkehr.
Aber es ist doch auch geplant, dass die Steuern auf Kraftstoffe gesenkt werden sollen. Wann kommt das eigentlich? Das frage ich mich jeden Morgen.
Ja, da gibt es jetzt wirklich ein Datum und einen Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums. Die niedrigere Energiesteuer soll am 1. Juni in Kraft treten und dann 3 Monate lang gelten. Dadurch soll zum Beispiel Benzin um rund 30 Cent günstiger werden, Diesel um etwa 14 Cent. Das sind zumindest die Zahlen, die die Bundesregierung nennt. Sie warnt aber schon mal, die Preissenkung könnte sich nicht direkt am 1. Juni bemerkbar machen, sondern erst nach und nach. Also mal abwarten, wann und wie viel es dann tatsächlich günstiger wird. Wen das jetzt alles übrigens gar nicht betrifft, weil er oder sie nicht Auto, sondern Bus oder Bahn fahren, auch das wird ja ab 1. Juni befristet günstiger. Für den öffentlichen Nahverkehr soll es dann ein Ticket für 9 Euro im Monat geben.
Also 1. Juni geht's los. Dann ist doch auch noch eine Entlastung wegen der hohen Heizkosten geplant. Gibt's da auch ein Datum?
Bei dieser Energiepauschale, das leider noch nicht. Da sollen ja zum Beispiel 300 Euro brutto für steuerpflichtige Beschäftigte oder 230 Euro für Studierende, die BAföG bekommen, ausgezahlt werden. Die Beträge sollen dann im Sommer fließen, wenn für viele auch die Nebenkostenabrechnung anstehen. Aber wann genau, das ist noch nicht raus.
Wann die Spritpreise günstiger werden und warum sich das Bundeskartellamt gerade genau anschaut, was da in den Raffinerien eigentlich abgeht. Die Infos hatte Jan Bungartz. Und am günstigsten ist es übrigens zwischen 18 und 22 Uhr zu tanken. Das noch als Servicetipp.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeder von uns hat Freundinnen oder Freunde, die beim Rein in die Tür kommen sagen, die Schuhe werden beim Betreten der Wohnung bitte ausgezogen. Und manchmal gibt es im Winter dann sogar noch eine Auswahl an Hausschuhen für die Gäste, wenn man reinkommt. Ich gebe zu, ich gehöre nicht dazu. Bei mir dürfen die Schuhe in der Wohnung auch anbleiben, wenn es meine Gäste bequem finden. Die Frage ist aber ja, die sich da stellt, ist das eigentlich gut? Oder hole ich mir damit eigentlich ganz schön viele Keime mit in die Bude, weil man mit den Schuhen ja draußen überall rumläuft? Ich gebe zu, ich habe mir die Frage noch nicht so gestellt, aber Martin Grinne aus dem Deutschlandfunk Nova Team ist dieser Frage nachgegangen und ihr könnt euch jetzt bis zum Osterwochenende dann überlegen, wie ihr das beim Familienbesuch handhaben wollt.
Es gibt Situationen, da wird nicht lange diskutiert, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Da hält man sich dann einfach an die Regeln. In alten Schlössern zum Beispiel. Da gibt es ja welche, in denen man den 300 Jahre alten Parkettboden auf gar keinen Fall mit Straßenschuhen betreten darf. Deswegen bekommen die Besucherinnen und Besucher dort diese übergroßen Filzpantoffeln, in die man dann mit den Schuhen reinschlüpfen muss. Oder in der Moschee. Wer da rein will, der muss die Schuhe ausziehen, weil die Gläubigen ja auf dem Boden sitzen und während des Gebetes den Teppich auch mit der Stirn berühren. Und wenn da vorher jemand mit verdreckten Straßenlatschen drüber gelaufen ist, naja, das ist halt nicht so schön. Denn an diesen Schuhen hängt...
Na, jede Menge. Was ich an den Schuhen habe, ist wahrscheinlich auch einfach nur, ich nenne das jetzt mal Dreck. Also ein bisschen Steinchen, Staub, Reifenabrieb. Also wir haben da sicherlich schon auch mit einer gewissen Belastung von Bakterien, Viren, Pilzsporen zu tun.
Sagt Markus Egert. Er ist Professor für Mikrobiologie und Hygiene an der Hochschule in Furtwangen und Autor eines Buches über Keime im Haushalt.
Genau, also Haushaltshygiene ist so eins meiner Steckenpferde. Also wir gucken, was leben für Mikroben im Kühlschrank, im Spülschwamm, in der Waschmaschine.
Oder eben unten an den Stiefeln.
Und die Frage ist immer, wer ist da? Sind sie gefährlich oder nicht? Und was kann ich tun, um sie eventuell wegzubekommen?
So, und die erste Frage, wer ist da? Das haben wir ja gerade schon geklärt. Klassischer Dreck. Also Steinchen, Staub, Reifenabtrieb, aber auch Bakterien, Viren und Pilzsporen. Zweite Frage, ist davon jetzt eigentlich irgendwas gefährlich?
Also grundsätzlich gefährlich sind die allermeisten Keime, die in der Natur vorkommen, nicht. Keime werden dann gefährlich, wenn sie zum Beispiel von anderen Lebewesen stammen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Fäkalien an den Schuhen hätten, ne? Wenn sie irgendwie in so einen Hundehaufen getreten sind oder in einen Kuhfladen. Also dort, wo viele Lebewesen vorkommen, so normaler Boden, sage ich jetzt mal, eine Wiese, über die ich drüber laufe oder auch auf einer Straße, finden sich eigentlich nicht wirklich viele Krankheitserreger.
Aufpassen müssen nur Menschen, die unter bestimmten Allergien leiden, die chronisch krank sind oder ein geschwächtes Immunsystem haben. oder Leute, die sich in kontaminiertem Terrain aufgehalten haben. Wer etwa im Labor arbeitet, wo toxische Stoffe verwendet werden. Oder in einer Klinik, wo viele Krankenhauskeime rumschwirren. Oder beim Fleischer in der Schlachtkammer. Der oder die ist natürlich in Gefahr, Giftstoffe mit nach Hause zu nehmen oder Krankheitserreger in einer besorgniserregenden Dosis. Und da stellt sich jetzt eben die dritte Frage.
Was kann ich tun, um sie eventuell wegzubekommen?
Die ist aber ebenfalls relativ schnell beantwortet. In der Regel trägt man an solchen Orten ja Arbeitskleidung. Und da gehören die Schuhe ebenfalls dazu und die werden nach dem Dienst einfach gewechselt. Bei normalem Straßendreck, den ich mir beim Einkaufen im Supermarkt einfange, habe ich dagegen kein Problem, meint Markus Egert.
Also nur so im Vergleich, wenn Sie also mit Schuhen in die Wohnung kommen, ist auf den Lebensmitteln, die Sie mit nach Hause bringen, auf dem Stück Fleisch, was Sie gekauft haben oder auf dem Salat, befinden sich sicherlich mehr Keime als an den Schuhen. Und die sind auch gefährlicher, weil sie von lebenden Organismen stammen.
So, und was schließen wir jetzt daraus? Sollen wir jetzt einfach alle die Schuhe daheim immer anlassen? Aus der Sicht des Wissenschaftlers ist das offensichtlich kein Problem. Aber?
Ja, wir ziehen die Schuhe auch aus, aber das ist tatsächlich mehr ein ästhetisches oder ein Wohlfühlproblem als jetzt ein hygienisches Problem. Die meisten Infektionen, die ich mir zu Hause zuziehe, bekomme über die Lebensmittel und die Küche oder über andere Menschen. Also jemandem, der zum Beispiel krank ist, zu sagen, du kannst mich gern besuchen, aber deine Schuhe ziehst du aus, aber anhusten darfst du mich trotzdem, das macht dann keinen Sinn. Ne? Man sieht den Dreck, den Schuhe verursachen natürlich, aber er ist in aller Regel nicht wirklich gesundheitsgefährdend.
Und für mich ist das eine Bestätigung, dass meine Gäste die Schuhe auch weiterhin anlassen dürfen im Haus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manche Themen in Deutschlandfunk Nova sind eine absolute Herzensangelegenheit bei mir. Und ein Thema ist Eis. Ich habe vor einiger Zeit schon eine Regel aufgestellt. Ab 10 Grad Außentemperatur ein Eis pro Tag, ab 20 zwei und das geht immer so weiter. Heute sind es vielerorts über 20 Grad und ihr wisst jetzt, was das bedeutet. Frühling, Sommer sind auf dem Vormarsch und wir werden nach meiner aufgestellten Regel sehr viel Eis essen müssen in nächster Zeit und fragen uns deshalb, was kommt dieses Jahr auf die Waffel? Was sind die Eistrends 2022? Darüber habe ich gesprochen mit Annalisa Canio von der Union der italienischen Eishersteller. Hallo, Frau Canio.
Hallo, Frau Klein.
Welche Eissorten kommen 2022 denn ganz groß raus?
Viele Eissorten kommen raus, vor allem die Klassiker und Klassiker, die etwas verfeinert sind. Und zwar mit einem Gewürz oder einem Kräuter. Also die Leute lieben die Deutschen lieben die klassische Eissorte, aber wenn sie sich anders präsentieren, nehmen wir Zitrone mit Basilikum, Mango mit Chili, da werden sie begeistert entgegengenommen. In diesem Jahr präsentieren wir auch einen Klassiker, der etwas verfeinert ist, und zwar Stracciatella mit Rosmarin. Das ist eine Mittelmeerkräuter, das ist ein Hauch von Sonne und Meergeruch oder die Sehnsucht, weit weg zu sein, in der Sonne, in der Wärme. Das wollen wir wecken mit unserer Eissorte des Jahres.
Warum ausgerechnet Kräuter dann in Kombination mit Eis? Was ist das, was das so gut macht?
Es bringt eine andere Note in den Geschmack. Wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt Mango esse oder Stracciatella esse, und dann esse ich, das kenne ich schon, diesen Geschmack. Aber wenn ich etwas Feines dazu mache, dann nimmt, es wird verstärkt oder nimmt eine andere Note, die vielleicht was anderes erwecken. Im Gaumen, in der psychologischen Vorstellung, in unserer Background. Also wir wollen diese Form der Erinnerung oder der Sehnsucht nochmal stärken.
Wie entstehen dann solche neuen Trends? Also wie treffen Sie sich dann alle und probieren, welche Kräuter kann man mit welchen Klassikern mischen? Oder nehmen Sie auch Bewerbungen entgegen von Menschen wie mir, die gerne mitentwickeln würden und mit viel Eis essen würden? Oder wie läuft das?
So oder so. Also wir haben einen Vorstand und die Mitglieder machen immer eine Bilanz der Saison. Was wollen unsere Kunden? unserer Konsumenten. Welche Eisarten werden immer mehr gefragt oder wo geht die Tendenz? Was wollen die Leute essen? Erstmal ist es ein Bilanz. Dann, jeder hat auch seine eigene Erfahrung, seine eigene Know-how und auch Vorlieben und macht ein paar Vorschläge. Danach tun sich die meisten die Töpfe und entwickeln ein oder zwei Rezepte für ein oder zwei Eissorten. Und dann wird gewählt. Aber selbstverständlich sind wir auch offen für Anregungen. Ich mache ein Beispiel. Letztes Jahr hatten wir Mango mit Chili. Es war nicht unsere Entscheidung, sondern ein Verlag, Fischer Verlag, hat uns angesprochen. Sie sagten, wir bringen im März 2021 ein schönes Buch für Kinder raus. Es geht um eine Freundschaft zwischen einem Junge und einem Mädchen. Die beide haben die gleiche Lieblingseissorte, Mango mit Chili. Wollen wir nicht was zusammen machen? Und daher kam die Idee, ja, machen wir das. Also da sind wir offen von Anregungen und auch Wünschen von Kunden oder Partner oder Institutionen, was immer auch zu uns kommt.
Dann nutze ich die Gelegenheit sofort, Frau Kanio. Ich finde Zimt im Eis sehr, sehr gut. Können Sie da vielleicht für nächstes Jahr was mitentwickeln?
Ich werde das notieren, Frau Klein.
Sehr gut, das finde ich sehr gut. Wie sieht es denn mit veganen Eissorten zum Beispiel aus? Wird das auch weiter eine Rolle spielen? Gibt es da neue Kreationen dieses Jahr?
Also vegan ist stark präsent, immer stärker präsent in den Eisdielen, weil die Kunden fragen danach. Und nicht nur diejenigen, die sich jetzt vegan ernähren. Ich mache ein Beispiel. Man denkt mit vegan immer die klassische Fruchteissorte, Zitrone, Erdbeer.
Ja, oder Sorbet.
Genau, das denke ich, oh, wie langweilig. Inzwischen haben wir auch andere Eissorte, die vegan hergestellt werden. Zum Beispiel, was sehr gut läuft, ist Schokosorbet. Weil ich meine, man kann nicht verlangen, dass die Veganer nur Fruchteissorten essen. Na?
Nee.
Und deshalb auch diese Kombination mit Fruchteissorten, mit anderen sozusagen Sorten, damit wir auch das Angebot für Leute, die sich entschieden haben, was leichtere zu nehmen oder vegan essen, ein größeres Angebot präsentieren können.
Man kann, glaube ich, festhalten, die Eissortenauswahl geht nie aus. Es wird immer Neues geben und wir können auch dieses Jahr richtig viel Eis essen.
Richtig. Ich denke, denken Sie nur an einen Klassiker wie Schokolade. Früher, als ich Kind war, gab es nur Schokoeis. Inzwischen gibt es Schoko mit Espresso, Sorbet-Schoko, Schoko mit Kokosnuss, Schoko mit Minz, weiße Schokolade mit Walnüsse, Nougat-Schokolade. Es sind zahlreiche Variationen. Gerade weil die Menschen immer was Neues wollen oder auch vielfältiger geworden sind und viel bewusster in ihre Entscheidungen.
Eisessen 2022. Was auf euch zukommen wird, die Eistrends. Danke an Annalisa Canio.
Gerne geschehen und buon appetito.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.